Berlin leben rund 12.000 Menschen mit multipler Sklerose, kurz MS. Die chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems tritt meistens im Alter von 20 und 40 Jahren auf und verläuft oft unvorhersehbar, mit ganz unterschiedlichen Symptomen, Herausforderungen und Lebensrealitäten. Für Betroffene und Angehörige heißt das, sich immer wieder neu auf die Erkrankung einzustellen, mit Unsicherheiten umzugehen und den eigenen Weg zu finden. Neben der medizinischen Behandlung spielt dabei vor allem eines eine wichtige Rolle: verlässliche Informationen, Austausch und Beratung. In dieser Folge spreche ich mit Conny, wie sich das Leben mit MS anfühlt, mit Heiko als Angehörigen und mit der Sozialberaterin Silvia Habisch-Lapin. Gemeinsam schauen wir auf den Alltag mit MS und darauf, was helfen kann. Schön, dass ihr zuhört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Ich bin Anne, eure Moderatorin. Als erstes spreche ich mit Conny. Conny, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, hierbei dran teilzunehmen.
Conny, wann hast du die Diagnose MS bekommen und wie hast du diesen Moment damals erlebt?
Also die Diagnose war bei mir ein bisschen komplizierter, bis das rauskam, aber die endgültige Diagnose hatte ich dann 2003, dass ich an MS erkrankt bin. Erst war ein Verdacht auf leichten Schlaganfall, weil ich eine Halbseitenlähmung hatte zweimal. Und dann wurde ich eben auf den Kopf gestellt und dabei kam es dann heraus, dass ich an MS erkrankt bin, aufgrund einer Viruserkrankung, die ich mal hatte. Und also wird vermutet und ja, und seitdem kämpft man sich durchs Leben damit.
Schon eine ganze Zeit, ja. Und wie war damals, kannst du dich noch erinnern, wie das damals für dich war, als du diese Diagnose bekommen hast?
Ich war auf einer Seite erstmal froh, dass es eine Diagnose gab, weil ich dann doch viele Probleme, die ich hatte, anhand eines Infoheftes feststellen konnte, dass das also mit der Krankheit zusammenhängt, weil ich einfach hingefallen bin und habe dann immer diese Sensibilitätsstörung gehabt. Und mit den Augen fing es bei mir eigentlich an, dass ich dann Doppelbilder habe und verschleiert so sehen, als ob alles im Grauschleier ist. Ne? Dann war ich endlich froh, jetzt hast du eine Diagnose und weißt, dass du damit umgehen kannst und kannst dich jetzt informieren und dann werden wir weitersehen. Und ich habe ja auch weitergearbeitet erstmal, habe im Hotel gearbeitet, am Empfang, bis es eben nicht mehr ging, dass ich dann eben so einen schlimmen Schub hatte, dass ich dann eben 12 Wochen zur Reha gefahren bin und von da aus war ich dann arbeitsunfähig. Ich hatte auch mit der Fatigue zu tun gehabt, dass ich immer im Stehen eingeschlafen bin und musste ich mit zurechtkommen.
Das höre ich von vielen Betroffenen, die einen langen Weg hinter sich haben, bis es zu einer Diagnose kommt. Ist es tatsächlich nur Erleichterung oder gibt es da noch mehr in dem Moment oder in den Wochen danach auch nach der Diagnose?
Also bei mir war es wirklich so gewesen, dass ich wirklich erleichtert war erstmal, dass ich gesagt habe, jetzt hast du einen Grund, jetzt weißt du, warum dir das so geht, warum, wenn du eine ganze Zeit gearbeitet hast, auf einmal dich hinsetzen musst und musst dich ausruhen, weil einfach geschafft bin und ich kann nicht mehr, habe dann keine Kraft mehr in den Händen und so weiter. Ne? Und dann habe ich gedacht, jetzt geht's endlich vorwärts, jetzt fährst du dann zur Reha, die werden dir dann schon helfen. Muss auch dazu sagen, dass ich mir dann auch ganz schnell eine Selbsthilfegruppe gesucht habe. Bin ja seit 2003 dann auch Mitglied der Selbsthilfegruppe ne? Und habe mich dann da auch aktiv mit eingebracht. Als ich dann den Rentenbescheid bekommen habe, dass ich eben volle Rente bekomme, habe ich gedacht, nee, möchte ich jetzt nicht mehr zu Hause bleiben, also nicht zu Hause bleiben und Däumchen drehen und nichts machen. Und deswegen habe ich mich dann intensiv mit der Selbsthilfegruppe beschäftigt, bis mich dann meine Leiterin angesprochen hat und hat gefragt, Conny, willst du das nicht übernehmen? Und dann hat gesagt, mach ich. Und deswegen mache ich jetzt seit über 20 Jahren die Selbsthilfegruppe, leite ich jetzt und fühle mich damit auch sehr wohl und freue mich, dass ich anderen helfen kann.
Du hast jetzt auch schon mal ein paar Symptome genannt, aber was bedeutet die Erkrankung heute konkret für deinen Alltag?
Auf alle Fälle, dass ich meinen Tag so ein bisschen planen muss, dass ich Ruhepausen einhalte, dass ich dann nicht hintereinander weg, bis ich bis zur Erschöpfung was mache, sondern wirklich zwischendurch Pause machen und auf den Körper hören. Und auch dementsprechend reagieren. Also das ist ganz wichtig. Ebenso ist auch ganz wichtig, zur Physiotherapie zu gehen. Ich hatte ja viele Jahre lang war ich im Bewegungsbad, was mir sehr gut getan hat. Leider gibt es da jetzt nicht mehr so viele, weil sie alle zugemacht haben. Und ansonsten Physiotherapie und Lymphdrainage bekomme ich. Und Physiotherapie Krankengymnastik und das hilft mir auch. Also da ziehe ich auch Kraft dann raus. Ne? Also ist schon wichtig, was zu tun, auch für sich zu tun. Dann, ne? Genau, und eben Nachmittagsschlaf einhalten oder eine Pause zumindest einhalten, dass man dann auch am späten Nachmittag auch noch Kraft hat.
Gibt es irgendwie noch mehr, was sich verändert hat?
Also bei mir hat sich das so verändert, dass das mit der Fatigue so nachgelassen hat, also nicht mehr ganz so schlimm ist. Also wie gesagt, ich bin ja so auf Arbeit, hat mich hingesetzt und bin auf dem Drehstuhl eingeschlafen. Ne? Also das war dann eigentlich für mich ein Signal, wo ich gesagt habe, jetzt ist Schluss, jetzt musst du was machen. So positiv verändert hat sich das eben auch, dass ich eben durch die Bewegung, durch Physiotherapie, dass es mir dann doch besser geht, auch mit dem Laufen. Bekomme ja auch, ich spritze alle 2 Tage Betaforon und nehme die Vampyra morgens und abends. Das ist, um die Laufqualität ein bisschen zu stabilisieren. Ne? Und die haben bei mir wirklich sehr gut angeschlagen, dass ich dann eben nicht wie zum Anfang, wie ein Besoffener, kreuz und quer über den ganzen Bürgersteig eingenommen habe. Ne? Und dann musste man sich anhören, oh, guck mal, die trinkt schon am frühen Morgen. Ne? Und das hat sich dann schon gebessert. Und wie gesagt, die Verläufe sind alle sehr unterschiedlich. Und das sieht man auch bei mir in der Gruppe, wie die Verläufe verschieden sein können. Es ist so, dass jemand zu uns in die Gruppe kommt, noch mit einem Gehstock läuft und dann ganz schnell so schwer erkrankt ist, dass er inzwischen verstorben ist. Nicht aufgrund der MS, sondern der Begleiterkrankung. Ne? Bei mir, ich sag mal jetzt so, toi toi toi, ist es stabil geblieben. Ich habe also, den letzten Schub hatte ich vor 1,5 Jahren. Und wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, bin ich zufrieden. Das heißt, und ich habe ja auch wirklich viel Unterstützung seitens meines Mannes gekriegt. Und viel Unterstützung von meiner Tochter, die bekomme ich heute noch. Mein Mann ist leider vor 4 Jahren verstorben. Und da bin ich auch sehr dankbar.
Wobei genau brauchtest du oder brauchst du jetzt noch Unterstützung?
Also ich brauche jetzt noch Unterstützung, weil wenn jetzt Veranstaltungen geplant werden, jetzt von seitens der Selbsthilfegruppe, dass ich mit dem Fahrzeug das Material hole und das gebracht hin und also geholt und gebracht wird. Wir machen ja Aktionstage im Einkaufscenter Schöneweide. Versuchen wir immer 2-mal im Jahr zu machen. Und da brauche ich jemanden, der mir dann hilft mit dem Fahrzeug und beim Aufbauen helfen. Oder wenn Veranstaltungen jetzt bei der Gruppe geplant sind, dass wir zum Beispiel unser Jahresabschlussfeier, also Weihnachtsfeier machen, da brauche ich Unterstützung bei, weil ich schaffe das nicht alles alleine. Ne? Ich mache dann immer so kleine Geschenke für jeden, das mache ich alleine, ne? Aber so rundherum dann die Tische hinstellen. Und also wenn wir das bei uns im Selbsthilfezentrum machen, dann müssen die Tische aufgebaut werden, die Kaffeetafel eingedeckt werden. Also sowas alles brauche ich Unterstützung. Also zu Hause brauche ich Unterstützung, da kommt jemand und macht bei uns sauber, weil das ist mir zu anstrengend, ich schaffe das nicht mehr. Ich habe auch die Kraft in den Händen nicht, kann auch nicht in den Händen tragen. Muss immer alles entweder auf dem Rücken, ne, oder eben mit meinem Rollator.
Conny, MS wird ja oft als unsichtbare Erkrankung auch beschrieben. Wie erlebst du das?
Ja, das stimmt, weil als ich das erste Mal zur Reha war, haben mich meine ehemaligen Arbeitskollegen besucht vom Hotel und haben dann auch eindeutig zu mir gesagt, Conny, wenn wir nicht wissen, was du für eine Krankheit hast, würden wir denken, du bist das blühende Leben. Weil man sieht es ja eigentlich an, was ist. Man sieht ja nicht die Doppelbilder und man sieht nicht die Gangunsicherheit. Nur dann, wenn in dem Moment, wo du dann aufstehst und das passiert dann, ne, dass du eben so kreuz und quer läufst oder so, ne, oder eine Bein nachziehst, ne, oder eben die Hände nicht bewegen kannst oder so. Ne. Und da ist es dann schon schwer, wenn sie dann einen sagen, also Conny, da sieht man ja nicht, du kannst ja nichts haben, ist da alles in Ordnung? Und dann sage ich eben, nee, ist nicht in Ordnung. Ne? Ist eine neurologische Erkrankung, die Verbindungen sind unterbrochen. Das ist wie so ein Kabel, sage ich dann immer, ist wie so ein Kabel und die Schutzschicht drumherum ist kaputt und damit können keine Daten weitergetragen werden im Gehirn. Ne? Und dadurch kommt es dann eben zu Ausfällen. Und die sind eben unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, an welcher Stelle du die Schäden hast. Ne? Und so ist es eben unterschiedlich.
Du hast ja gerade schon viel auch von Selbsthilfe erzählt. Welche Rolle spielt der Austausch mit anderen Betroffenen für dich? in deinem Leben, in deinem Alltag?
Eine große Rolle, muss ich sagen. Also zum Anfang eben noch intensiver, weil man kannte ja die Krankheit nicht. Ne? Bis ja, ich habe MS, ja, was ist das? Ne? Musste man sich ja nur erstmal schlau machen. Ich habe dann von meiner Ärztin, von der Neurologin, Infomaterial mitbekommen und dann hat sie gesagt, lesen Sie sich das in Ruhe durch und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie und dann klären wir die zusammen. Ne? Und dadurch habe ich ja dann erstmal gemerkt und gemerkt, ach Gott, ja, siehst du, dass du kein Gefühl hast auf der Bauchdecke, es hängt damit zusammen. Ne? Und so andere Sachen, was dann war, dass ich eben nicht laufen, richtig laufen konnte oder so. Und zum Anfang hat mir das schon wirklich viel gegeben, dass ich dann mich mit anderen austauschen konnte, wie sie darauf reagiert haben, auch mit Medikamenten, welches Medikament. Ich habe zum Beispiel zum Anfang Tabletten bekommen, damit habe ich mich zweimal ganz doll vergiftet, lag dann zweimal im Krankenhaus und seitdem spritze ich jetzt eben seit 2005 Betaforin und damit komme ich super klar und fülle ich auch nicht weg. Und wenn mein jetzt so stabil bleibt, mein Zustand, dann wollen wir zu meinem 70. Geburtstag damit aufhören, weil es dann sich meistens nicht mehr ändert mit der MS. Mhm. Ja. Ja, so ist es. Und wie gesagt, zum Anfang war es wirklich sehr hilfreich zu wissen, an wen man sich wenden konnte und wem man Fragen stellen konnte. Es gibt ja auch Themen, die man nicht so öffentlich gerne anspricht, wie zum Beispiel die Blasenstörung oder Darmstörung und so. Ne? Und da war das schon sehr hilfreich.
Hat sich was im Laufe der letzten 23 Jahre was geändert?
Na, geändert hat sich jetzt eigentlich jetzt so, dass es viel mehr Medikamente gibt. Denn das Betaforon, was ich mir spritze alle 2 Tage, war ja das erste Medikament, was es gab, um die MS ein bisschen aufzuhalten. Ne? Und jetzt gibt es ja Tabletten, Spritzen, es gibt ja alles mögliche, Infusionen. Ne? Und da, das wird jetzt so vielseitig und die Neubetroffenen, die jetzt zu uns in die Gruppe kommen, die bekommen ja dann auch ganz andere Medikamente als wir damals, vor 20 Jahren. Ne? Und das ist dann auch natürlich schon wieder interessant, weil du dann wieder erfährst, wie jeder mit dem Medikament, was er bekommt, dann zurechtkommt. Und da kann man dann eben hilfreich zur Seite stehen und sagen, pass auf, also wir haben jemanden, der bekommt dieses Medikament, kannst du dich erkundigen? Wir haben ja dann auch über den Landesverband bekommen wir ja dann auch Infomaterial von den Medikamenten und das können sie sich dann auch durchlesen und dann, wenn sie eben Fragen haben, machen wir dann eine Fragerunde nochmal und wir haben auch gute Verbindung zu Dr. Baum, unserem Vorsitzenden von der DMSG. Der hat bei uns schon mehrfach Vorträge gehalten und das wurde auch sehr gut angenommen.
Und was würdest du sagen, unterscheidet die Gespräche mit Gleichbetroffenen oder Angehörigen von denen mit Familie oder ÄrztInnen?
Na, also ich muss mal jetzt ganz ehrlich sagen, die meisten kommen mit ihren Problemen noch eher zu uns, als wenn sie es mit einem Arzt klären, weil sie erstmal gucken wollen, wie es bei uns ist, also direkt die Betroffenen, die damit zu tun haben, ja, weil ist ja dann doch, wenn, also jetzt gerade hier bei Blasenstörung zum Beispiel, Thema Blasenstörung, ne, da möchte man nicht irgendjemand, Doktor, den man erstmal jetzt neu kennengelernt hat, nicht gleich erzählen, dass man das und das Problem mit der Blase hat, ne, und da ist es dann, weil fast alle mit der Blase zu tun haben, ne, mit den Störungen. Und da können sie dann sagen, ey, passt mal auf, so und so, bei mir ist es so und so, ich will auf Toilette gehen und ist schon zu spät, da läuft es bei mir schon. Ne? Und dann kannst du erstmal erklären, kannst du sagen, pass auf, mach das so und so und dann lass dich vom Neurologen zum Gyn-Urologen überweisen und dann kannst du da wirklich hingehen und das Problem schildern, was du hast und dann wird dir auch wirklich gut geholfen. Ne? Und deswegen kommen die meisten dann auch erstmal zu uns und fragen dann, als wenn sie dann erst ihren Arzt die Frage stellen. Mhm. Ne? Weil sie dann eben ein bisschen mehr, weil sie wissen, das sind ja die Personen, die das schon haben und die damit schon umgehen und das schon kennen. Ne? Und deswegen denke ich mal, dass das dann so ist, dass denen dann leichter fällt, erstmal darüber zu sprechen, als mit einem Arzt oder in der Familie. Es gibt ja leider, muss ich jetzt dazu sagen, auch Angehörige, die die Krankheit nicht akzeptieren. Ja, die dann sich von Partner trennen und sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben, haben wir alle schon gehabt. Aber die meisten Ehepartner, die stehen wirklich sehr viel bei, also mein Mann auch und von Marianne, der Mann auch, die haben uns wirklich ganz viel geholfen zum Anfang und unterstützt und mitgemacht und so ist es, aber gibt eben auch das Gegenteil, leider.
Du hast ja schon ein bisschen was erzählt, dass ihr ganz viel macht mit der Selbsthilfegruppe. Gab es Momente in der Selbsthilfe, die für dich besonders wichtig waren oder sehr emotional oder ja, was dir so in Erinnerung geblieben ist?
Ja, da gibt es schon mehrere Punkte. Als ich die Krebsdiagnose zum Beispiel gekriegt habe, hatten wir gerade unseren 20. Jahrestag gefeiert oder vorbereitet zu feiern. Und da haben sie dadurch hatte ich dann nachher auch nicht mehr so viel Angst vor dem Krebs. Und wir haben uns dann auch gegenseitig geholfen, unterstützt und dann haben wir auch eine wunderschöne Feier gemacht, wo dann auch der Bürgermeister mit bei war und der Altbürgermeister von Treptow-Köpenick und war wirklich eine schöne, gelungene Feier. Und so bewegend, was bei mir jetzt so war, war eigentlich, dass ich die Bürgermedaille verliehen bekommen habe von Treptow. Und dann 3 Jahre später habe ich dann die Ehrennadel gekriegt hier beim Berliner Bürgermeister im Roten Rathaus. Das waren dann schon ganz bewegende Momente. Und weil die dann, als ich die Bürgermedaille bekommen habe, haben sie dann heimlich einen Film gedreht gehabt über mich. Und dieser war wirklich sehr emotional, das muss ich schon sagen. Also da habe ich dann auch bloß gestaunt, wie sie das geschafft haben. Aber mein Mann, der hat dann auch so dicht gehalten, der hat nichts verraten, nichts und hat gesagt, ja, das ist die Überraschung für dich. Da habe ich also wirklich mich gefreut und wenn wir fahren zum Beispiel, wir sind jetzt 2-mal nach Rheinsberg gefahren für 3 Tage und da habe ich dann die Reisen jeweils immer vorbereitet. Allein bin auch bei der ersten Reise mit meinem Mann zusammen nach Rheinsberg gefahren und habe da alles organisiert und beim zweiten Mal war leider mein Mann gerade verstorben, da habe ich das dann alleine organisiert und habe mir dann ein Hotelzimmer genommen in Rheinsberg und bin eine Nacht da geblieben und habe das alles geplant und die waren alle so überwältigt und die schönste Freude für mich ist es, wenn ich in die Augen gucke und die Augen leuchten von meinen Leuten und die freuen sich drüber. Wir haben früh angefangen mit Wassergymnastik und haben dann Vorträge gehört von Dr. Baum zum Beispiel und dann haben wir eine Dampferfahrt gemacht und haben uns Schloss angeguckt, also ganz viel dann. Und vor allen Dingen war es dann auch für diejenigen, die nicht so viel Rente haben und die brauchten dann bei der ersten Fahrt, brauchten sie nur 50 Euro bezahlen, Eigenanteil und bei der zweiten Fahrt gar nichts, ne? War alles inklusive und alles mit und die haben sich so gefreut und war schön. Und ich habe dann auch ein ganz tolles Dankeschön von allen gekriegt und da war ich dann wieder sehr bewegt.
Man merkt es auch jetzt gerade so. Ich kann das richtig sehen, dass du sehr berührt bist gerade.
Ja, gibt schon sehr schöne Momente und da bin ich auch sehr froh, dass ich dann mit der Gruppe zusammen noch habe, dass ich die Gruppe habe.
Ich habe von dir gehört, ganz viele Veranstaltungen, Reisen, Feste, ja. Gruppen, verschiedene Bezirke habe ich gehört. Wie viele seid ihr denn eigentlich?
Wir sind ungefähr 60 MS-Betroffene. Unsere Gruppe war ja mal einzeln, die wurde 1986 gegründet und wurde 1996, 10 Jahre später, geteilt, weil wir inzwischen so viele Mitglieder hatten in der Selbsthilfegruppe, dass das einfach zu groß war. Ja, und deswegen gibt es die Gruppe Treptow und die Gruppe Köpenick. Und ungefähr, also wir haben jetzt, glaube ich, sind jetzt inzwischen, müssten jetzt schon 31 Leute sein jetzt inzwischen. Müsst ihr jetzt nochmal auf die Namensliste gucken. Und die Köpenicker Gruppe sind auch so um die 25, 30 Leutchen inzwischen, ne? Und so die großen Veranstaltungen machen wir immer alle zusammen meistens. Und ansonsten so Gruppentreffen macht jede Gruppe für sich. War ja jetzt auch schon wieder so weit, nochmal die Gruppe zu teilen, aber da bin ich dann auf Widerstand gestoßen. Da haben sie gesagt, nein, das wollen sie nicht, wir wollen alles zusammen, wir wollen alle bei dir bleiben. Und habe ich gesagt, na ist gut, dann machen wir das so. Weil es kommen ja immer so um die 20 Leute zu uns zum Gruppentreffen und da verliert man dann nachher schon mal die Übersicht, wenn dann Fragen zu beantworten sind. Ist zwar geordnet und nicht durcheinander geredet oder so, aber ist dann doch mal anstrengend, dann kommen nicht immer alle ran. Zum Teil, ne? Ist ja so dann bei so einer großen Runde, wenn dann alle erstmal noch was sagen wollen und so, ist es dann schon schwer.
Du hast ja schon ein ein paar Sachen gesagt im Interview, wie auch andere Menschen auf diese unsichtbare Erkrankung auch reagieren, teilweise mit Unverständnis und mit Verleugnung auch. Und was würdest du dir denn im gesellschaftlichen Umgang mit MS wünschen?
Also wünschen würde ich mir erstmal, dass die Stolperstellen, die es dann so gibt, wie Arztpraxen mit Treppen und so weiter zum Beispiel oder Apotheken mit Stufen, dass das mal jetzt wirklich mal so schnell wie möglich eingeebnet wird, dass dann wirklich alles richtig behindertengerecht zugänglich ist. Ich merke das ja auch mit dem Rollator, wie ich dann manchmal mich abquäle, dass ich irgendwo hochkomme und dass man dann eben die Fahrstühle alle funktionieren oder die Rolltreppen dann funktionieren. Ne? Also das ist ja zum Beispiel Hauptbahnhof jetzt, das ja, zieht sich ja in die Länge. Und da wird gebaut und gebaut. Und die Fahrstühle im Hauptbahnhof, die sind so langsam und brauchen so ewig lange, dass da auf alle Fälle was gemacht wird. Und dann eben auch wirklich die Akzeptanz besser wird. Dass man verständlicher mit umgeht, mit der Krankheit und sagt, können wir helfen oder brauchen Sie Unterstützung? Und so, ne? Dass man dann, wenn man sagt, ja, ich bin an MS erkrankt und bei mir geht das nicht. Die meisten, also ich muss aber dazu sagen, jetzt die meisten, die reagieren schon entsprechend, wenn du dann sagst, ich habe selber MS und ich schaffe es nicht, den Rollstuhl in die S-Bahn reinzuheben, weil ich die Kraft nicht habe. Ne? Und dann stürzen auch gleich, weiß ich, wie viele junge Männer dann auf mich drauf zu und haben gesagt, komm, wir helfen. Ne? Also da muss ich schon sagen, habe ich schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber ja. Die U-Bahn-Strecke. Ich wünschte mir, die U1 und die U3 würden endlich mal so sein, dass man dann ganz bequem in die U-Bahn reinkommt und nicht nur alle Stunde, dass da mal eine U-Bahn fährt, die behindertengerecht ist. Ne, die Kanten sind ja schrecklich. Ja. Naja, aber gut. Geht alles langsam und nicht so schnell, aber ich hoffe, dass das irgendwann mal erledigt ist und dass alle Menschen mit Behinderungen dann überall reinkommen. Sind ja nicht nur die Menschen mit Behinderung, ist ja schon alleine auch mit die Muttis mit dem Kinderwagen. Die kommen ja auch nicht rein. Ist ja genau dasselbe. Die sind ja dann auch und stehen da und hoffen, dass dann mal einer mit anfasst.
Ja. Ja. Also einfach einen behindertengerechten Blick auch einfach zu haben. Ja. Was würdest du den Menschen heute sagen, die gerade erst die Diagnose MS bekommen haben?
Also auf alle Fälle würde ich dann erstmal sagen, also die Krankheit endet nicht im Rollstuhl. Unbedingt, würde ich denen dann sagen. Weil die meisten nämlich immer denken, ich kriege die Diagnose und 2 Jahre später oder 3 Jahre später sitze ich im Rollstuhl. Ist nicht an dem. Wenn man sich ein bisschen mit einem positiven Gedanken rangeht und auch mal dann wirklich die Worte berücksichtigt, die der Arzt ihnen dann auch empfiehlt, sich sportlich zu betätigen, eben zur Krankengymnastik zu gehen und ins Bewegungsbad zu gehen oder dass man das wirklich dann auch umsetzt, dass man dann in Bewegung bleibt. Das ist so wichtig, ist wirklich ganz doll wichtig. Ne? Also ich bin so ein Mensch, ich kann nicht stille sitzen, ich muss mich immer in Bewegung halten. Ne? Und ich sage ich auch anderen Menschen, die jetzt zum Beispiel mit der Hüfte zu tun haben oder mit Gehstöcken laufen, weil sie jetzt die Hüftoperation hinter sich haben. Und dann sage ich immer, bleib dabei, mach Sport, kümmere dich um dich, dass du dann in Bewegung bleibst. Ansonsten wirst du stocksteif und dann kannst du dich gar nicht mehr bewegen. Manche beherzigen den Ruf und manche machen es nicht. Ich kenne welche, die es nicht machen, die jetzt so gut wie gar nicht mehr laufen können. Aber das hängt von jedem alleine ab, wie er sich damit umgeht und wie er das dann plant, sein weiteres Leben.
Jetzt hast du ja ungefähr 23 Jahre schon hinter dir mit der Selbsthilfe, mit sehr vielen Aktivitäten, sehr viel Erfahrung. Wenn du über diesen Weg mit deiner Erkrankung und der Selbsthilfe, wenn du dir vorstellst, du würdest ein Buch darüber schreiben, welchen Titel hätte dieses?
Ich würde es betiteln mit Meine MS und ich.
Dann danke dir, Conny, dass du so offen von deinem Leben mit MS erzählt hast und uns einen persönlichen Einblick in deinen Alltag gegeben hast. Danke, dass du da warst.
Dankeschön. Ich sage auch Dankeschön, war für mich eine interessante Erfahrung.
Ja, jetzt haben wir gerade Connys Perspektive gehört, wie es ist, mit MS zu leben, den Alltag zu meistern und wie wichtig der Austausch mit anderen Betroffenen ist. Doch nicht nur die Erkrankten selbst sind betroffen, auch Angehörige stehen vor besonderen Herausforderungen und erleben die Erkrankung auf ihre eigene Weise. Darum sprechen wir jetzt mit Heiko, der als Angehöriger seinen Blick auf den Alltag mit MS teilt. Heiko, schön, dass du da bist.
Guten Tag, es freut mich, dass ich hier eingeladen wurde.
Heiko, wie kam denn MS in dein Leben und wie hast du die Diagnose deiner Frau erlebt?
MS kam in unser Leben erstmal ohne, dass wir es wussten. Es waren Symptome im Jahre 1987. Da war eine ganz leichte Symptomatik, also ich sag mal ein Krabbeln im großen Zeh. Es zog sich hin bis 92. Die verschiedensten Arztbesuche standen an, die verschiedensten Diagnosen und Vermutungen, bis wir zu unserer ganz tollen allgemein behandelnden Ärztin nochmal gingen. Und sie hatte, ich sag mal, das Herz, was manche Ärzte vielleicht vorher nicht hatten, zu sagen, Frau Muthmann, ich komme bei Ihnen nicht weiter, ich überweise Sie mal an einen Kollegen. Und dieser Kollege hat dann den Hörer genommen, am nächsten Tag eine Nummer gewählt und ein Bett klargemacht. Und 92 wurde also die Diagnose gestellt, MS. Das war für uns ein großer Schock, weil unsere Planung, die wir hatten, naja, wir mussten sie eben ändern. Und seit 92 begleitet meine Frau und mich diese Erkrankung mit allen Begleiterscheinungen, die man sich vorstellen kann. Also sie nennt sich ja die Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Man denkt eigentlich, ach, jetzt, was soll ich noch erschüttern? Aber dann kommt was und das erschüttert einen dann doch, auch nach so vielen Jahren. Also seit 92 ist die Diagnose sicher. Und ja, seitdem ist meine Frau in ärztlicher Betreuung, hat regelmäßig Schübe gehabt. Die Schübe haben sich verändert in einen progredienten Verlauf. Und es ist schwer. Es ist schwer, aber es geht, weil, also ich sag mal so, wir haben es angenommen, das ist ganz wichtig, also wer mit der Situation hadert, natürlich ist der Anfang, der Start ist unheimlich schwer, aber wer damit hadert, der hat es schwer, der hat es viel, viel schwerer, ist eine ganz große Kopfsache. Wenn man da glücklicherweise einen Weg gefunden hat, auch gerade zu zweit, dann ist das ideal. Man muss sich unheimlich in Geduld üben und das haben wir beide gemacht und bis jetzt funktioniert es auch.
Conny hat ja gerade als Betroffene gesagt, dass für sie die Diagnose eigentlich eine Erleichterung war. Mhm. Von dir habe ich jetzt gehört, dass es eher schwierig war und in dem Interview mit dir geht es ja jetzt vor allen Dingen um dich als Angehöriger. Mhm. Was genau war oder ist für dich schwierig? Herausfordernd. Inwiefern betrifft die Erkrankung deiner Frau dich als Mensch?
Also im Alltag ist es so, also sie sitzt im Rollstuhl und wenn sie etwas braucht, macht, tut, entweder hole ich, bringe ich, mache ich oder, sage ich mal so, unterstütze sie, also zum Beispiel beim Transfer. Sie hat noch ein ganz kleines bisschen Restkraft und ich Kraft meiner Person mit ihrer Restkraft zusammen. Also ich unterstütze sie in Bewegung. Sie kann sich durchaus nicht mehr gehend durch die Wohnung bewegen oder so, eben nur noch im Rolli. Aber zum Beispiel vom Rolli auf dem normalen, nicht auf dem Küchenstuhl. Und die Herausforderung für mich ist auch noch eine, die ist nicht unbedingt körperlicher Natur, sondern ich will es mal salopp sagen, ich muss für Rückenwind sorgen. Also moralisch die Sache hochhalten, selbst wenn mir nicht so danach ist. Also, weil ich weiß, es hat ganz große Auswirkungen für die Betroffene, also in dem Fall meine Frau. Ganz einfaches Beispiel, ich sage du, mir tut mein Ellbogen so weh, ich kann dich nicht annehmen. Na, das geht nicht. Also muss ich mal die Zähne zusammenbeißen und dann meinen Ellbogen danach ein bisschen versorgen oder ja, dann geht's und dann geht's zu Hause auch gut weiter. Wobei ich sagen muss, da wir uns so lange kennen, Das ist wie in jeder anderen Ehe auch. Da holt der eine Luft und der andere weiß, was er gedacht hat. Naja. es ist auch schön. Also muss ich wirklich sagen, da sind wir beide froh drüber, dass es so geht. Wir haben eben auch durch Krankenhausaufenthalte meiner Frau, zu denen ich ja auch immer hingegangen bin, haben wir Fälle kennengelernt. Uns wurden Fälle geschildert von Betroffenen, die waren nicht schön, die sind dann verlassen worden von ihren Angehörigen oder so. Und das ist, nein, das gibt es nicht. Das, nee. Ja, und wie gesagt, diese Herausforderung körperlicherseits, ist ja eingeplant, ist alles klar. Was neu dazugekommen ist, seit einem halben Jahr, nein, es war schon mal da, aber dann wieder weg, jetzt ist es wieder da und wird wohl bleiben. Nachts aufstehen und beim Bewegen im Bett zu helfen. Das ist auch, also man muss ja eben aufstehen. Ich schlafe wieder ein, also Gott sei Dank, ich schlafe wieder ein. Aber es ist eine zusätzliche Belastung, die man aber, hatte ich anfangs gesagt, hinnehmen muss, die man annehmen muss, wo man sagen muss, also weißt du, es gehört dazu. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bleib mal liegen, ist gerade so kuschelig. Nee, geht nicht. Also muss man ein bisschen sich überwinden, vielleicht auch nicht. Also im Allgemeinen ist es so, ich habe an mir die Feststellung gemacht, wenn ich mich wirklich abends hinlege und sage, also wenn irgendwas ist, stehst du auf und machst. Gesagt, getan. Es ist was, denke ich, aber nee, aufstehen und machen. So, und dann wieder hinlegen und dann ist wieder gut. Hört sich vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie sich das jetzt für Außenstehende anhört, aber so ist unser Werdegang, unser Alltag, das gehört so dazu.
Wie sieht denn der Alltag genau aus heute? Also was genau hat sich durch die Erkrankung verändert, abgesehen davon, dass du körperlich viel unterstützen musst und auch nachts aufstehen musst? Wie sieht der Alltag heute aus? Was ist anders geworden?
Also es ist Hilfe in aller Form, sowohl praktischer Art, anziehen, waschen, aber eben auch die Hilfe des Mutmachens. Ich möchte es mal als des Mutmachens bezeichnen, weil ohne das geht's gar nicht. Es geht in kleinen Schritten, das hört sich schon wieder anders an und wir haben schon alle Schlachten geschlagen und immer gewonnen. Wenn auch mal ein Kratzer übrig blieb, ja, und jetzt sind so die Gedanken und die Formulierungen, die dann mir auch selber helfen, weil es ja auch wirklich so ist. Bloß ich mache das dann gerne so ein bisschen praktisch. Also so, wie ich es jetzt sage. Ja, außerdem sage ich immer noch, ja, ich bin derjenige, der fürs Versorgen und Entsorgen in der Wohnung zuständig ist. Beziehungsweise koche ich dann. Ach ja, das Thema Kochen, das möchte ich ganz gerne noch erwähnen. Als wir uns mal kennenlernten vor vielen Jahren, das ist schon sehr lange her, da habe ich zwar gerne gegessen, aber eben überhaupt nicht gerne gekocht. Und ich habe eine gute Lehrerin gehabt. Meine Frau, die hat dann auf dem Stuhl gesessen in der Küche und ich habe gekocht. Und sie hat mir gesagt, was ich machen soll, worauf ich achten soll. Das ist so eine Sache, ich koche heute gerne alles, was es gibt, wirklich. Ja, und es schmeckt eben auch. Und nachdem sie gestern aus dem Krankenhaus kam, habe ich auch was Schönes gemacht. Jetzt will ich es nicht erzählen. Lieblingsessen und ja, es war der Renner. Ja, das ist wiederum von einer Belastung zu einer Freude geworden. Das war mal auch anders, aber es hat sich im Laufe der Zeit gut entwickelt.
Ich höre trotz aller Schwierigkeiten bei dir ganz viel Zuversicht, Ermutigung. Gibt es denn auch, ja, Gefühle, die dich begleiten, über die du vielleicht selten sprichst?
Dinge, die mir selten in den Kopf kommen, sind, was machst du, wenn? So, was passiert, wenn? So, und wenn ist jetzt eingetreten, wenn sie nicht mehr vernünftig mit Messer und Gabel essen kann. Ich gehe davon aus, dass sich das noch wieder ein bisschen normalisiert, aber nicht mehr so, wie es mal war. Na, dann muss ich eben, das habe ich heute gemacht, dann mache ich Häppchen, fix und fertig, die pieke ich auf eine Gabel und lege sie vor ihr hin, da hat sie auch einen Teller und eine Tasse Kaffee. Nur, dass er das eben nicht selber macht. Was mache ich, wenn? Dann sage ich, ja, die Welt dreht sich weiter, nicht so schön wie vorher, aber ist so. Eigentlich ist es so eine Art Verdrängung, oder war es ganz, ganz lange so eine Art Verdrängung, aber diese Verdrängung hält eben nur eine gewisse Weile an und dann irgendwann wird es doch Realität. Der Gedanke, den man da mal hatte. Ja, und ja, wie gesagt, wir kommen noch gut zurecht.
Du hast dir ja auch Unterstützung in der Selbsthilfe gesucht, hast du erzählt. Mhm. Welche Rolle spielt Selbsthilfe für dich als Angehöriger?
Die Selbsthilfe haben wir zufällig entdeckt. Also wir sind in Schöneweide ins Center gegangen und da war ein kleiner Infostand. Nee, da war ich sogar alleine. Da habe ich gesagt, meine Frau ist betroffen. Komm noch mal und wir treffen uns dann und dann. Jo, und dann sind wir da mal hin. Ich hatte, glaube ich, schon mal gesagt, nicht Liebe auf den ersten Blick. Und der entscheidende Punkt bei einer Selbsthilfegruppe, da bin ich felsenfest von überzeugt, ist der, man muss erstmal beibleiben. Und eine Selbsthilfegruppe ist für uns, für mich, mittlerweile ein ganz wichtiger Punkt im Alltag. Also dieser Treff einmal im Monat, dieses Treffen einmal im Monat, ist erstmal ist es informativ, dann sind soziale Kontakte, man erfährt Neuigkeiten, eventuell werden Verabredungen getroffen, egal, es gibt ja für die verschiedensten Situationen Selbsthilfegruppen, ist auf alle Fälle eine ganz hervorragend positive Sache.
Was würdest du denn anderen Angehörigen mit auf den Weg geben?
Ich habe es ja schon gesagt, das Allerwichtigste ist, mit positiven Gedanken ranzugehen. Ich habe einen Menschen getroffen, der sagte mir, ja, seine Tochter hat MS, ist 17 Jahre alt. Ist noch nicht so lange her. Da sagte ich, naja, ist keine Katastrophe, es ist nicht schön. Aber vor 30 Jahren war der Stand der Medizin ein ganz, ganz anderer. Wenn heute bei einem Menschen MS diagnostiziert wird, hat man ganz andere Mittel, dagegen anzugehen. Und eine große Vielfalt an Medikamenten und eine doch recht sichere Form zu therapieren und die Sache weit hinaus zu zögern. Also ich würde jedem erstmal raten, sich ruhig mit der Materie zu befassen. Leute, die betroffen sind, sollten auf jeden Fall sich einer Selbsthilfegruppe anschließen, weil da gibt's auch nicht nur Informationen, sondern auch den bewussten Rückenwind. Und der ist extrem wichtig. Da werden eben Wege aufgezeigt, wo der oder diejenige glaubt, ja, was mache ich denn jetzt? Also es gibt ja die verschiedensten Formen der Beratung von Pflegekasse und Krankenkasse und ich weiß nicht was alle. Es gibt schon eine ganze Menge, auch gerade staatlicherseits. Aber die Selbsthilfegruppen sind sehr individuell. Und wie gesagt, das ist das, was ich auch anfangs sagte, nicht lieber auf den ersten Blick. Und irgendwann sagt man, nächste Woche ist Gruppe, wir dürfen es nicht verpassen. Und das fehlt dann auch. Das ist wirklich eine Sache, die als ganz wichtiger Bestandteil des Alltags eingeplant ist und man freut sich aufeinander, man freut sich auf den Dialog, auf Ergebnisse von Therapien oder jemand ist in Urlaub gefahren und erzählt darüber oder also kurzum, es ist in alle Richtungen offen, was man da so bespricht, aber auf alle Fälle ist es vorteilhaft.
Jetzt hast du ja von einem sehr langen Weg schon berichtet mit deiner Frau. Es geht jetzt über 40 Jahre schon, dass ihr mit dieser Diagnose lebt. Seid durch alle Höhen und Tiefen gegangen und du hast ja auch gesagt, ihr habt schon viele Schlachten geschlagen. Kannst du vielleicht nochmal kurz und knapp sagen, was lässt dich bleiben? Also du hast ja auch erzählt, dass, und von Conny haben wir es auch gehört, dass es auch viele PartnerInnen, EhepartnerInnen gibt, die ja sich trennen. Was gibt dir die Kraft zu bleiben?
Ja, die Frage, die ist wirklich, ja, wie soll ich denn sagen, eigentlich gar nicht so schwer zu beantworten. Ist vollkommen unkompliziert. Also wir freuen uns aufeinander, wir haben uns auch noch lieb. Im Laufe der Jahre hat sich es natürlich arg verändert, das Miteinander so. Aber einfach Gefühle füreinander.
Heike, du hast ja jetzt einen sehr langen Weg schon, auch in der Selbsthilfe hinter dir. Wenn du über diesen Weg ein Buch schreiben würdest, welchen Titel hätte dieses?
Der würde sinngemäß darauf hinauslaufen, positive Erfahrungen weiterzugeben. Es wäre dann so, dass ich sagen würde, die Erweiterung des Horizonts dank der Selbsthilfegruppe.
Wow, schöner Titel. Wir freuen uns schon auf das Buch.
Ja, doch, speziell in dieser Richtung, ja, also ist wirklich so.
Danke dir, Heiko. Danke, dass du deine Perspektive als Angehöriger mit uns geteilt hast und sichtbar gemacht hast, was oft im Hintergrund als Angehöriger auch geleistet wird. Danke, dass du bei uns warst.
Gerne.
Ja, Heikos Einblicke haben gezeigt, wie eng das Leben von Angehörigen mit dem der Betroffenen verknüpft ist und ja, welche emotionalen und organisatorischen Herausforderungen das mit sich bringt. Dabei wird auch deutlich, wie wichtig Unterstützung und Austausch für alle Beteiligten sind. Neben diesen persönlichen Erfahrungen spielt oft auch professionelle Beratung eine wichtige Rolle. Deshalb sprechen wir jetzt mit Silvia Habel-Schlappin, die Menschen mit MS und ihre Familien begleitet und berät und einen Einblick uns gibt, welche Fragen häufig auftauchen und welche Unterstützung gebraucht wird. Silvia, schön, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Silvia, du bist Sozialberaterin beim DMSG, also der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft. Was genau umfasst deine Arbeit mit Menschen mit MS?
Also ich bin in der sozialen Beratung tätig, das ist richtig, und bin für alle Fragen und Anliegen offen, die nicht das Medizinische angeht. Das heißt, wenn man diese Erkrankung bekommt, weiß man, dass es eine chronische Erkrankung ist, die mit Stand von heute noch nicht heilbar ist. Und das macht ja was mit einem, egal auch in welchem Alter. Das ist eine Diagnose, wo man erstmal im Schockzustand ist und man muss erstmal gucken, wie komme ich mit dieser Diagnose klar. Und dann ergeben sich ganz, ganz viele Fragen. Und dazu sind wir dann auch da. Ich als Sozialberaterin habe dann auch so die Aufgabe, neben dem Ganzen, was es auch psychisch mit jemandem macht, auch sozialrechtlich zu beraten. Das heißt, in so Themen, die immer wieder aufploppen, ich habe eine chronische Erkrankung, macht es Sinn, einen Antrag auf Schwerbehinderung zu stellen, oder ich habe diese und jene Einschränkung, ich würde gern zur Reha, habt ihr da Tipps, oder wenn es dann Menschen schon schlechter geht, dass sie dann überlegen, macht es jetzt Sinn, einen Antrag auf Teilerwerbsminderungsrente zu stellen, zu so einem Themen beraten wir, oder wenn es eben dann noch die Krankheit voranschreitet, dann auch den ganzen Bereich der Pflege, Pflegeversicherung, das sind so also die großen Themen in der sozialen Beratung.
Welche Angebote hat die DMSG denn noch?
Ich hatte das eingangs ja gesagt, dass wir auch Betroffenenberatung haben und psychologische Beratung. Betroffenenberatung ist insofern wichtig, weil da ein Ratsuchender mit MS auf jemanden trifft, der auch diese Erkrankung hat und das aus eigenem Erleben beraten kann. Dann die psychologische Beratung ist insofern ein ganz tolles Angebot der DMSG, finde ich, weil es halt einfach auch so ist, dass wenn man diese Diagnose bekommt, die Diagnose was auch mit der Seele macht. Und auch Angehörige oder Freunde oder so, die belastet sind, die können auch die psychologische Beratung in Anspruch nehmen. Und das ist insofern auch schön, weil man weiß ja doch, dass die Landschaft in der Psychotherapie ja zurzeit sehr schwierig ist und man weiß auch nicht, wann sich das verbessert. Und bei der DMSG kriegt man zeitnah 6 Termine, die sozusagen dazu da sind, erstmal so Entlastung zu bringen. Oder wenn jemand auch in einer Krise ist, da erstmal auch in einer Krisenintervention so zu wirken. Und das erstmal so abzufedern. Also es ist keine Langzeitpsychotherapie, aber nimmt erstmal Druck und Stress und vielleicht auch Traurigkeit, ne? Also Depression und MS ist was sehr stark zusammenhängt. Also 80% aller Menschen mit MS entwickeln auch in der Zeit dann eine Depression. Und das ist eben auch ein Angebot, was also relativ zeitnah auch gegeben werden kann. Das ist also auch super. Und dann hat die DMSG ja viele, viele Veranstaltungen für Menschen mit MS. Da lohnt es sich auch mal auf unsere Website zu gucken und zu schauen, welche Veranstaltungen gibt es, ob es im Freizeitverhalten ist oder medizinische Vorträge, Musik, Chor, alles Mögliche, wo man sich dann auch mit Gleichgesinnten trifft und seine Freizeit verbringen kann. Das ist ja auch sehr stärkend.
Wir haben bei Heike und bei Conny haben wir ja auch gehört von Ängsten und Unsicherheiten. Hm. Was ist, wenn? So, ja. Das haben wir von Heike ganz oft gehört. Welche Unsicherheiten und Ängste erlebst du denn in deinen Beratungen besonders häufig?
Ja, genau. Also gerade wenn die Menschen jünger sind und diese Diagnose bekommen, dann fragen die sich natürlich ganz klar, wie wird meine Zukunft ausschauen? Werde ich immer in meinem Beruf arbeiten können oder was muss ich da machen? Und das sind dann so Fragen, die wir miteinander besprechen, ganz offen und mit viel Zeit und ganz empathisch. Und da können wir also schon Unterstützung geben, dass die Ängste und Unsicherheiten minimiert werden und auch, dass wir ihnen auch Mut machen, überhaupt mit dieser Diagnose auch nach außen zu gehen, weil wir haben das auch relativ oft, dass Menschen kommen, total verunsichert sind und sich gar nicht trauen, überhaupt über diese Erkrankung zu sprechen, auch in ihrem persönlichen Umfeld noch nicht, weil sie das noch gar nicht angenommen haben. Und wir wissen aber, wie gut es tut, offen damit umzugehen und geben auch immer Mut, sich in einer Gruppe auszutauschen, weil wenn man diesen Schritt auch geht, kann man sehen, wie viel Kraft und Selbstbewusstsein man dann auch schöpfen kann, wenn man sich mit anderen austauscht und sieht, aha, es gibt ja doch noch andere, die haben die gleichen Themen, die haben die gleichen Fragen. Wie sind die damit klargekommen? So, und das kann eben sehr stärkend sein.
Wir haben ja von Conny und Heiko gehört, dass MS ja wirklich eine Krankheit ist mit vielen Gesichtern. Wenn wir mal ein Stück weiter denken, wie zeigt sich das dann im Alltag? Also welche Herausforderungen im Alltag werden dir am häufigsten geschildert?
Immer dann, wenn die MS schon, ich sag mal, Fahrt aufgenommen hat, wenn man dann also schon Einschränkungen hat, sei es in der Motorik oder Sehbehinderung, weil häufig auch der Sehnerv betroffen ist oder Erschöpfungssyndrom, das Fatigue-Syndrom, auch eine ganz häufige Diagnose mit MS. Und da hat man schon wirklich Einschränkungen im Alltag oder in der Kognition auch. Man kann sich nichts mehr merken. Und da haben wir schon auch zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten. Und da möchte ich auch noch mal sagen, wenn das jemanden betrifft, der also auch merkt, dass er schon wirklich Schwierigkeiten hat, den Alltag zu bewältigen, da hat die DMSG noch ein super Angebot, finde ich, dass wir nämlich neben der sozialen Beratung und auch Betroffenenberatung, die wir haben und auch einer psychologischen Beratung, auch das betreute Einzelwohnen anbieten. Das heißt, Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihren Alltag zu Hause zu bewältigen, werden durch unsere Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen im Alltag betreut. Das heißt, die kommen zu denen nach Hause und gucken, wie sie die unterstützen können. Also nicht im pflegerischen Bereich, aber alles andere. Postbearbeitung und gucken nach Therapieangeboten, nach vielleicht Hilfsmitteln, die diejenigen beantragen könnten. Und das ist ein ganz, ganz tolles Angebot für diese Menschen.
Auf jeden Fall.
Und vielleicht kann man auch noch sagen, dass wir zwei Betreuungsverbünde haben. Das sind jeweils 12 Mietwohnungen, komplett barrierefrei, einmal in Köpenick und einmal in Kreuzberg jetzt neu seit letztem Jahr, wo also Menschen mit Multiple Sklerose barrierefrei wohnen können mit Unterstützung im betreuten Einzelwohnen. Und das ist also super, dass die einmal Nachbarn haben, denen es genauso geht und unsere Unterstützung auch und das ist auch gut für unsere Mitarbeiter, die sind dann vor Ort, die können sich auch vor Ort austauschen, dann wird auch so geguckt, dass man so gemeinsam was anbietet, also sagen wir mal kochen zusammen oder irgendwelche Kinoabende zusammen, Denn wir erleben auch immer wieder, gerade wenn Menschen schon stärker beeinträchtigt sind, dass sie sich sozial isolieren. Mhm. Ja? Also einmal, weil die Kraft nicht mehr da ist, vielleicht auch, weil sie vorher eben nicht barrierefrei gewohnt haben, nicht mehr aus der Wohnung können, weil sie, was weiß ich, im dritten Stock ohne Fahrstuhl sind. Und diese Menschen, ja, sind dann eben sozial isoliert und in unseren Betreuungsverbünden haben sie nochmal die Möglichkeit, nochmal ganz neu am Leben teilzunehmen. Und das ist ein sehr schönes Angebot.
Ja, die Conny, die wir zuerst interviewt haben, die nimmt das ja auch in Anspruch. Also genau. Ist wirklich ein ganz großartiges Angebot.
Ja.
Neben diesen ganz praktischen Herausforderungen, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, spielen ja auch rechtliche und organisatorische Fragen eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob du schon alle genannt hast, aber welche sozialrechtlichen Themen spielen bei MS denn eine große Rolle?
Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel bei den Altersgruppen anfängt. Also wir haben mehr denn je Anfragen von wirklich auch Schülern und Schülerinnen mit MS. Also so früh fängt das dann schon an, die dann sozusagen zu uns kommen und dann geht es so darum, haben sie schon irgendwie kognitive Beeinträchtigung oder leiden sie am Fatigue-Syndrom, dann muss man eben gucken, dass man mit dem Schulleiter spricht, ob sie dann so Hilfen bekommen, dass sie eben mehr Zeit zur Verfügung kriegen für schriftliche Arbeiten. Das kann man alles machen. Dann geht es eben weiter, wenn dann Fragen sind, wenn ich studieren möchte und habe Handicaps, ne, dann geht das eben so weiter. Und wenn Menschen dann schon in Arbeit sind, dann ist auch die Frage, macht es Sinn, einen Antrag auf Schwerbehinderung zu stellen, um dann eben bestimmte Nachteilsausgleiche zu bekommen? Und dazu beraten wir zum Beispiel.
Also jetzt haben wir Nachteilsausgleich, ne?
Ja, genau.
Also Nachteilsausgleich und mehr Zeit, wenn wir jetzt an SchülerInnen und Studierende denken. Welche weiteren Leistungen oder Hilfen stehen denn Betroffenen konkret noch zu?
Ja, also dann kann man auch gucken im Bereich der Rehabilitation, ob das für sie eine gute Möglichkeit ist, das, was sie können, zu erhalten oder auch ihre gesundheitliche Situation zu verbessern. Und dazu beraten wir auch. Und wenn das schon Menschen sind, die schon stärker beeinträchtigt sind, wo so die Frage ist, ich bin noch in Arbeit, aber ich schaffe das irgendwie alles nicht mehr so und sind dann auch unglücklich und machen sich auch Stress, weil sie bestimmte Anforderungen an sich selbst haben, aber merken, dass mit der Arbeit wird zunehmend schwieriger, dass wir dann auch sagen, gut, sie probieren eine Rehabilitation und gucken dann aber auch, was die Reha-Klinik Ihnen dann auch rät, ob es dann sozusagen auch zum Antrag auf Teilerwerbsminderungsrente oder vielleicht sogar Vollerwerbsminderungsrente kommt. Und da beraten wir auch dazu, was sind die Voraussetzungen dafür und wie geht man das Ganze an und genau, können dann auch zu den Kliniken ein bisschen was sagen.
Viele sprechen ja vom Dschungel der Möglichkeiten. Warum ist es so schwer, sich zurechtzufinden?
Ja, weil es natürlich auch viel Bürokratie und Bürokratendeutsch ist, was man einfach nicht versteht, ne? Also wenn es eben darum geht, sagen wir mal, dass vielleicht auch das Geld nicht mehr so zum Leben reicht und dann was beantrage ich dazu, muss es eben ein Antrag auf Wohngeld sein oder muss ich vielleicht, weil ich meine Arbeit verloren habe, zur Agentur für Arbeit oder muss ich Bürgergeld beantragen, je nachdem. Ne? Und dann kriegen die da Anträge und die verstehen die in der Regel ganz schwer und da helfen wir dann auch beim Ausfüllen.
Was ist ein guter erster Schritt, wenn man merkt, ich brauche Unterstützung, wenn man jetzt irgendwie entweder ganz frisch die Diagnose hat oder auch im Verlauf erst so für sich merkt, okay, ich komme allein nicht mehr weiter. Was ist der erste Schritt?
Also wir freuen uns natürlich, wenn Sie auf die Idee kommen, bei der DMSG sich zu melden oder auch das andere Ihnen den Tipp geben. Also wir sind jetzt auch gut in Gesprächen mit Neurologen, mit MS-Ambulanzen, die auf unsere Unterstützung hinweisen. Das ist immer ganz toll, wenn die Menschen sich dann melden, weil sie oft nicht mehr weiter wissen und bevor sie ihre Hoffnung aufgeben oder sich sozial isolieren, das darf nicht der Fall sein. Es ist schön, wenn sie den Weg zu uns finden und wir finden dann oft auch Hilfsmöglichkeiten und können Angebote auch geben, dass ihre Situation sich dann auch verbessert.
Je nachdem, wo die Menschen stehen, sind die Bedürfnisse ja auch ganz unterschiedlich. Kannst du sagen, wo sich die Bedürfnisse von frisch Diagnostizierten und Menschen, die schon länger mit MS leben, haben?
Ja, also die Themen sind andere, ne? Also wenn Menschen schon länger in MS haben, kann es also sein, dass zum Beispiel die Barrieren, die wir ja hier alle in dieser Stadt haben, dann zum Thema werden. Also ich meine, wer wohnt schon barrierefrei, wenn er diese Diagnose hat? Kein Mensch, ne? Und dann ist es schon schwierig, wenn man dann schon mobilitätseingeschränkt ist, in seinem Umfeld klarzukommen, wenn man eben ohne Fahrstuhl, mit Schwellen, was weiß ich, wie wohnt, ne? Und da kann man dann beraten, was es da alles noch so an Möglichkeiten gibt, dass, oder Hilfsmittel, ne? Beantragung von Hilfsmitteln und auch die Bewilligung von Hilfsmitteln beziehungsweise Widersprüchen, das machen wir ja dann auch, dass wir bei Widersprüchen helfen. Das ist ein Thema, das haben die Neubetroffenen noch nicht, ne? Weil die sind Gott sei Dank auf keine Hilfsmittel angewiesen. Das wird dann erst so ein Thema, was dann später der Fall ist. Und wir erleben jetzt leider zusehends, dass im Zeitalter der leeren Kassen überall, ne, erst mal alle Anträge irgendwie so abgelehnt werden, in der Hoffnung, dass dann kein Widerspruch passiert, ne? Also, dass die Leute dann entmutigt sind und ja, und wir helfen eben so bei Widersprüchen. Und das sind dann auch schon jetzt leider auch bei der Einstufung gerade der Behinderung, was ich früher gar nicht hatte. Also, ich bin ja schon 12 Jahre bei der DMSG, dass jetzt neuerdings, wenn man stellt auf Einstufung Grad der Behinderung, man mit dieser Diagnose gar keinen Grad der Behinderung kriegt. Das hatte ich früher nie so und das ist jetzt aber so. Und das sind natürlich Spekulationen meinerseits, dass ich sage, na, sie versuchen es erstmal, ja, aber das ist natürlich auch super frustrierend. Und ja, da helfen wir dann eben auch mit der Formulierung von Widersprüchen. Und
jetzt bietest du ja professionelle Beratung an und ein wichtiger Baustein ist daneben aber auch der Austausch mit anderen, über den wir ja auch schon mit Heiko und Conny gesprochen haben. Welche Rolle spielt Selbsthilfe aus deiner Sicht im Umgang mit der Erkrankung?
Eine ganz große, eine ganz große. Also ich denke, das ist eine ganz tolle Unterstützung und Stärke werden kann, wenn man sieht, dass es Menschen geht, denen geht es genauso, die haben die gleichen Fragen und dass man einfach guckt, wie gehen die mit um und ach, die sind ja aber trotzdem lustig und vergnügt und mein Leben ist nicht zu Ende mit der Diagnose. Oder man sieht, es gibt Menschen, denen geht es noch schlechter, aber trotzdem, die nehmen ihr Schicksal an und machen das Beste draus, ne? Also das kann wirklich Mut machen und helfen. Und also ich freue mich, wenn Menschen, die uns anfragen, auch den Weg zu unseren Selbsthilfegruppen finden. Und wir haben ja ganz, ganz viele Gruppen, auch mit unterschiedlichsten Themen, immer mal so Schwerpunkte auch. Und mal geht es vielleicht um Ernährung oder dann geht es mehr um Bewegung und so. So eine Gruppen haben wir ja auch. Und ja, man ist einfach so stark, wie die Gemeinschaft auch ist. Also man ist in Gemeinschaft einfach stark und das erleben die. Und es ist ja dann auch so, wenn ich mich austausche mit Gleichgesinnten und mit Gleichbetroffenen, die wissen, wovon ich rede oder die kennen das alles aus dem eigenen Erleben und dann ist es ein Stück weit viel einfacher, sich auch zu öffnen.
Ja, jetzt haben wir gehört, was, also wie viele Möglichkeiten es an Unterstützung gibt und auch Selbsthilfe. Und trotzdem gibt es ja auch immer wieder Hürden, die den Alltag zusätzlich erschweren. Was würdest du sagen, welche Hürden sind das im Alltag oder im System, trotz aller Unterstützungsmöglichkeiten?
Ja, also was ich vorhin auch gesagt habe, also sozusagen die zunehmend leeren Kassen, dass eigentlich die Menschen mit MS für ihre Rechte, die sie eigentlich haben, mehr kämpfen müssen als früher noch. Also es ist ja schon schwer genug, diese Erkrankung seelisch zu verarbeiten und alles das, was da dranhängt, und dann noch dafür zu kämpfen, was mir eigentlich zusteht, das ist enorm. Und das verausgabt die total und erschöpft die auch. Und da sind wir an deren Seite, dass wir sagen, du sollst das kriegen, was dir zusteht.
Conny hat ja auch eindrücklich erzählt, wie sich das bemerkbar macht, dass es eine unsichtbare Krankheit auch ist und dass es oft Unverständnis auch darüber gibt und die so sagen, so, wenn ich das nicht wissen würde, du siehst doch ganz normal aus, total gesund, mit dir ist doch nichts. Gibt es typische Missverständnisse über MS oder über Unterstützungsangebote, die dir so über den Weg laufen?
Missverständnisse über Unterstützungsangebote eigentlich nicht, aber dass man sozusagen das nicht ernst nimmt. Also das höre ich ganz viel von Klienten, mit denen wir sprechen, dass sie sagen, meine Umwelt versteht das gar nicht. Also wenn ich einen schwankenden Gang habe, dann denken die, ich habe irgendwas genommen oder ich habe getrunken oder so. Die verstehen das einfach nicht, dass es so eine Gangataxie ist bei MS. Oder ich kann mich nicht konzentrieren, dann werden die ungeduldig. Oder dieses, ich kann nicht mehr lange folgen, weil ich Fatigue habe. Das wird von dem Umfeld oft unverständlich wahrgenommen, beziehungsweise man muss es denen wirklich erklären. So, ne? Und viele haben auch Schwierigkeiten, damit offen umzugehen und das wirklich zu erklären. Also es gibt ja auch einige, die versuchen, das auch zu vertuschen, weil es ihnen unangenehm ist, ne? Und dann versuchen wir, Mut zu machen, nach außen zu gehen und das dann wirklich zu erklären, dass die Umgebung das versteht.
Umso wichtiger bei all den Vorurteilen ja manchmal auch und dem Unverständnis und auch den Hürden im Gesundheitssystem ist es ja, dass die verschiedenen Angebote gut zusammenarbeiten. Was würdest du sagen, wo können sich Betroffene zusätzlich informieren und Unterstützung finden?
Genau. Also zum Beispiel haben wir die Beratungsstelle für Behinderte, chronisch Kranke, Krebs, AIDS, das sind Kollegen aus den Gesundheitsämtern eines jedes Wohnbezirks. Und das sind auch in der Regel ganz tolle Kollegen und Kolleginnen, die machen auch Hausbesuche, die beraten dazu mit, und Pflegestützpunkte, wenn es dann schon auch ums Thema Pflege geht, dann der VDK, dann der Berliner Behindertenverband, ne, mit seinen Angeboten. Also da gibt es neben der DMSG noch andere, die da auch für Beratung und Unterstützung zur Verfügung stehen.
Ja, dann würde mich zum Schluss noch interessieren, was dir persönlich Sinn in deiner Arbeit gibt.
Ja, super gute Frage. Also diese Arbeit ist total sinnstiftend. Total sinnstiftend, weil die Menschen mit Fragen kommen, sie sind verunsichert, sind ängstlich, manchmal auch hoffnungslos. Und wenn man da also sozusagen es schafft, durch Hilfsangebote, durch Informationen, durch Stützen, die Menschen in ihrer Lage zu verbessern, in ihrer Stimmung zu verbessern, ihnen wieder einen Blick nach vorne zu ermöglichen, zu sagen, doch, du hast auch eine Zukunft und die kann auch gut sein, und wir sind an deiner Seite. Das macht wirklich Freude, und wir kriegen auch ganz viel zurück. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Arbeit.
Und du bist ja jetzt seit 12 Jahren schon dabei, und auch wenn du Sozialberatung machst, hast du ja auch Überschneidungspunkte mit Selbsthilfe und du vermittelst Menschen auch in die Gruppen. Wenn du aus der Perspektive der Sozialberatung, dem Leben mit MS und der Selbsthilfe ein Buch schreiben würdest, welchen Titel hätte dieses?
MS-Es geht weiter.
Sehr schöner Abschluss. Dann danke ich dir, Silvia, für deine fachlichen Einordnungen und die hilfreichen Orientierungspunkte im Umgang mit MS.
Okay, danke auch.
Schön, dass du da warst.
Danke, tschüss.
Ja, wir haben heute verschiedene Perspektiven auf das Leben mit MS gehört. Sie alle zeigen, wie vielfältig die Herausforderungen sind, aber auch wie viel Unterstützung, Orientierung und Austausch möglich ist. Ob jetzt direkt betroffen oder angehörig, gemeinsam lässt sich der Alltag besser meistern und ein Stück Lebensqualität zurückgewinnen. Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt. Informationen der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft findet ihr in unseren Shownotes. Ich bin Anne und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder zuhört. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern, empfehlt uns weiter oder lasst uns eine Bewertung da. Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Und wenn ihr ein Thema für den Podcast habt und auch mal bei uns zu Gast sein wollt, schreibt uns gerne eine Mail unter echte-stimmen@sekes-berlin.de.